Hallo und schön, dass du da bist zur 58. Folge von unserem Podcast Mitobiom natürlich gesund mit Darm und Mitochondrien von Tissot. Der Podcast für alle, die sich für das Thema ganzheitliche Gesundheit und gesunde Ernährung interessieren. Mein Name ist Leonie und ich bin zuständig für die Social Media Kanäle hier bei Tissot. Ich möchte dich mitnehmen in die Welt des Gesundheitsdschungels und lade mir jeden Monat Gäste ein, die dir erklären, wie unser Körper funktioniert. Mein heutiger Gast ist Jod-Expertin Kyra Kaufmann. Sie ist Heilpraktikerin, Dozentin und Autorin einer Vielzahl von Büchern. In ihrer Praxis geht sie unter anderem den Ursachen von Schilddrüsenerkrankung, Mitochondrienstörung, chronischer Müdigkeit und Burnout mittels klassischer und naturheilkundlicher Labordiagnostik auf den Grund. In dieser Folge erfährst du, was bei Osteoporose im Körper passiert und warum besonders Frauen, vor allem in den Wechseljahren, betroffen sind. Wir sprechen über frühe, oft unbemerkte Anzeichen, wichtige Einflussfaktoren wie Hormone und Lebensstil, sowie darüber, wie du mit Ernährung, Bewegung und gezielten Nährstoffen deine Knochen aktiv stärken kannst. Bevor es losgeht, möchten wir dich bitten, wenn dir unsere heutige Podcast-Folge gefallen hat, diese am Ende mit 5 Sternen zu bewerten. Dein Feedback ist für uns enorm wertvoll und hilft anderen Zuhörern, den Weg zu uns zu finden, damit auch sie von unserem Wissen profitieren können. Wir bedanken uns für deine Unterstützung und wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Kyra und schön, dass du mit mir heute eine neue Podcast-Folge aufnimmst. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, guten Morgen Leonie. Ich freue mich auf unser Gespräch und ja, es geht mir gut. Der Frühling naht.
Ja, genau. Ich freue mich auch, wenn der Frühling dann auf jeden Fall da ist und wir ein bisschen mehr Sonne dann auch bekommen. Und genau, ich freue mich auch heute mit dir über ein ganz, ganz spannendes Thema zu sprechen. Und zwar geht es um das Thema Osteoporose und vor allem in Bezug auf Frauen, Frauengesundheit und wie da so die Zusammenhänge auch sind. Und die meisten haben bestimmt schon mal das Wort Osteoporose auch gehört oder sind vielleicht auch selbst betroffen, je nachdem. Aber ich würde einfach mal sagen, du erklärst unseren Zuhörern einfach einmal zu Anfang, was denn bei Osteoporose mit dem Knochen passiert.
Ja, da gehen wir direkt mal ins Detail in das Thema Osteoporose und Knochen. Was du schon sagtest, viele haben davon gehört, aber ich glaube, dass viele das Thema in seiner Brisanz nicht wirklich erfassen. Ging mir auch lange so, muss ich sagen, vielleicht das vorweg. Ich bin jetzt Mitte 50 und beschäftige mich schon seit 15 Jahren auch im Rahmen meiner Praxis sehr intensiv mit dem Knochenstoffwechsel. Da gibt es auch sehr viele spannende Forschungen. Vielleicht kann ich das später noch ein bisschen ausführen, aber man denkt immer, die Osteoporose betrifft einen erstmal so nicht und das ist falsch und wir haben viel zu wenig Wissen über die Osteoporose und wenn wir uns überlegen, dass wir in Deutschland 6 Millionen Osteoporose-Kranke haben, davon 2/3 Frauen, ist das sicherlich ein Thema, was viel, viel intensiver beleuchtet werden sollte. Deswegen freue ich mich, dass das Podcast-Thema auch heute das Thema so auch aufgreift. So, also wirklich eine sehr hohe Menge an Patienten, überwiegend Frauen und mit einer sehr hohen auch letztendlichen Krankheitslast, wie es so schön heißt. Das heißt, mit vielen Folgebehandlungen, die in der Folge oder in dem Umfang eigentlich gar nicht nötig wären, wenn wir schon viel mehr Wissen hätten beziehungsweise viel mehr in die Prävention gehen. Genau, was ist die Osteoporose? Die Osteoporose ist eine Erkrankung der Knochen, bei der die Knochen die Dichte und auch ihre Stabilität verlieren. Ja, man kennt das vielleicht ja so als Knochenschwund, sagen einige auch. Das heißt, die Knochen werden porös und brüchig, sie brechen also leichter. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt im Winter mal ausrutscht auf dem glatten Bürgersteig, kann es schon zu einem Bruch führen, wenn der Knochen nicht mehr so stark ist wie in jungen Jahren. Ja? Und kleine Unfälle, einfach mal in der Badewanne ausrutschen, reichen dann auch. Und das Problem ist ja nicht, dass der Knochen bricht, sondern dass ein kranker Knochen quasi dann sehr schlecht oder gar nicht mehr heilt. Und das ist eine sehr, sehr schwere Erkrankung, weil, wie ich eben sagte, eine große Menge an Patienten hierzulande betroffen sind, vor allen Dingen Frauen. Frauen ungefähr in der Altersgruppe ab 50. also Frauen im mittleren Lebensalter, also auch meiner, in meinem Jahrzehnt. Das betrifft natürlich auch vorwiegend ältere Frauen, aber die jüngste Patientin mit Osteoporose in meiner Praxis war 40. Also, es ist eine Erkrankung, die auch deswegen problematisch ist, weil sie lange, lange Zeit nicht wehtut und erst dann wirklich Beschwerden macht, wenn der Bruch schon da ist, wenn die Krankheit quasi ausgebrochen ist, kann man sagen. Aber der Knochen wird ja nicht innerhalb von 1-2 Jahren plötzlich dünn und porös und verliert an Stabilität, sondern das ist ein Prozess, der sich in der Regel über viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte hinzieht. Und darüber sprechen wir ja heute. Das heißt, die Osteoporose als chronische Erkrankung, als sehr häufige chronische Erkrankung, Volkskrankheit kann man eigentlich schon sagen, bei 6 Millionen Betroffenen hierzulande, die vor allen Dingen ja einen Verlust der Knochenstruktur beinhaltet.
Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr interessant und dass du auch erwähnst, dass du eben, dass die jüngste Patientin irgendwie in den 40ern waren, das ist ja schon auch wirklich einfach noch sehr jung. Und es, finde ich, zeigt auch, dass es nicht ein Thema ist, wo ich mich erst mit 70 mit beschäftige, sondern, weil du auch gesagt hast, bleibt lange unerkannt, lieber frühzeitig erkennen, dass man gucken kann, was man dann natürlich auch machen kann. Da sprechen wir später natürlich auch nochmal drüber, was da so Ansätze sind, die da wichtig sind. Aber ich finde, das holt einem das so ein bisschen ins Gedächtnis, wie wichtig das ist, dass wir da drauf schauen, dass man das guckt, ob man selber davon betroffen ist und frühzeitig dann eben das erkennt. Weil, wie du gesagt hast, auch es betrifft schon viel Ältere. Und ich finde, daher kennt man das auch so ein bisschen, dass die fallen und also dass dann eher mal was bricht als bei jungen Menschen. Und jetzt gerade zu der Jahreszeit, es hat natürlich jetzt wieder, also bei uns auf jeden Fall total viel geschneit. Und dann ist die Gefahr natürlich auch immer ja riesig, irgendwie zu fallen, weil man rutscht und so weiter. Und von daher ist ja ganz wichtig, da auch irgendwie Prävention zu betreiben dann natürlich.
Genau.
Oder auch, wenn man betroffen ist, dass man da noch was tut. Aber was mich vor allem eher interessieren würde, auch, du hast ein bisschen schon erzählt, was jetzt Osteoporose ist, aber warum sind denn Frauen so viel häufiger betroffen? Also wir sprechen heute auch darüber, aber warum sind Männer, haben Männer bestimmt auch, aber warum ist es bei Frauen einfach so viel höher, das Risiko?
Ja, zunächst einmal haben Frauen von Natur aus eine geringere Knochenmasse als Männer. Also wir alle sind so mit 30 ungefähr auf dem Peak unserer Knochengesundheit, also Männer wie Frauen. Das ist die sogenannte Peak Bone Mass. Das heißt, da haben wir unsere wirkliche Knochen so stark wie nie, also auch stärker als mit 20. Das ist so unser Zenit. Und man kann sagen, ab 30 geht es schon bergab, sowohl bei Männern auch als bei Frauen. Bei Frauen leider etwas stärker, vor allen Dingen so ab den Wechseljahren, die bei vielen auch heute verfrüht beginnen, muss man sagen. Also viele Frauen kommen heute schon sehr früh in die Wechseljahre, so mit Mitte, Ende 30. Ob das immer schon so war oder ob man das jetzt erstmal so, weil man es besser erfassen kann, messen kann, so ist, das ist noch nicht klar. Aber wir haben eine Substanz, die uns eben schützt. Das ist wichtig für den weiblichen Knochen, nämlich das Östrogen oder speziell das Östradiol, das bis zu 30, 35 uns eben einen gesunden Knochen erhält. Das Östrogen ist ganz wichtig in zwei Bereichen. Einmal, dass es den Knochenabbau hemmt. Ja, also Knochen sind ja, ich glaube, das wissen unsere Zuhörer, lebendes Gewebe. Ne? Man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass es quasi totes Gewebe ist. Dass der Knochen, auch wenn er so hart ist, letztendlich auch ein Gewebe ist, was sich ständig auf- und abbaut. Und das sind verschiedene Zellen, die einerseits abbauen, einerseits aufbauen. Und das ist das Gleichgewicht, was uns einen stabilen, lebenden Knochen auch dann auch beschert. Und das Östrogen, was wir ja haben als Frau, in sehr, sehr hohen Mengen, ja, bis ungefähr, jetzt sag mal 35 sollte schon sein, auch viele noch bis Ende 30, bewirkt, dass der Knochenabbau stark gehemmt wird und der Knochenaufbau, wiederum die knochenaufbauenden Zellen, die Osteoblasten, sehr stark unterstützt werden. Das heißt, unser Östrogen ist das, ja, ich sage der Haupttreiber, das sind natürlich auch andere Faktoren, die mit einer Rolle spielen, dafür da, dass unsere Knochen eben bis zu der Zeit, wo wir eben keine Kinder mehr regelmäßig bekommen, also von der Natur aus vorgesehen, so ungefähr bis 40, Mitte 40. Und dann verlässt uns leider das Östrogen. Die Eierstöcke stellen ihre Funktion ein und damit haben wir einen Hochrisikofaktor für die Entwicklung einer Osteoporose. Und das betrifft auch Frauen, die gesund leben, weil viele sagen immer, naja, ich lebe doch gesund, ich gehe schwimmen, ich fahre viel Fahrrad, ich ernähre mich gesund. Und dann kommen die manchmal mit einem Zufallsbefund in meine Praxis, dann sind die 62 und sagen, ich habe mein Leben lang gesund gelebt und jetzt habe ich so eine massive Osteoporose. Ja? Das ist der Wegfall des Östrogens und das können wir eben nur zu einem Teil auffangen durch natürlich eine gesunde Lebensweise, weil der Knochen braucht natürlich viel mehr als Östrogen. Östrogen ist das Leithormon, was die Zellen sozusagen dirigiert. Aber wir haben natürlich Dinge wie Mikronährstoffe, auf die kommen wir später sicherlich nochmal im Detail zu sprechen, und auch Makronährstoffe, also Eiweiß, die für den Knochen wichtig sind. Aber letztendlich ist es so, dass, deswegen sind 2/3 der Frauen betroffen, dass mit zunehmendem Alter eben das Östrogen nicht mehr da ist. Und je später man letztendlich in die Postmenopause kommt, das heißt, je später man die letzte Blutung hat, desto besser für den Erhalt der Knochen. Aber da haben wir leider nur bedingt Einfluss drauf. Das heißt, da ist die Genetik auch ein starker Mitspieler. Es gibt Frauen, die haben mit 42 ihre letzte Periode und es gibt Frauen, die haben mit 58 ihre letzte Periode. Und dieser Zeitraum erhält uns natürlich schon auch die Knochen, solange die Eierstöcke noch arbeiten. Aber wir haben bei Frauen natürlich, wie gesagt, einmal die geringere Knochenmasse von Natur aus. Wir haben diesen sehr, sehr starken Einfluss des Östrogens, was Männer nicht haben. Bei Männern spielen andere Hormone, auch Testosteron, eine Rolle. Aber wir haben bei Frauen auch häufig das geringere Körpergewicht. Frauen, die sehr dünn sind, haben erhöhtes Risiko. Und Lebensspielfaktoren spielen auch eine Rolle, die natürlich Männer und Frauen betreffen. Also Rauchen, wenig Bewegung. Und da ist nicht nur Bewegung generell wichtig, da gibt es auch interessante Studien, werde ich später auch noch mal kurz darauf eingehen. Und natürlich die Genetik. Also in meinem Fall zum Beispiel, wirklich mal als klassisches Beispiel, ich bin ja jetzt Mitte 50 und habe mein Leben lang mich gut bewegt. Also ich würde sagen, ich bin so normalgewichtig. Ich habe mich wirklich auch die letzten 20 Jahre tipptopp um alles gekümmert, wie Vitamin D, wie Mikronährstoffe, Zink und. Da habe ich mir nichts vorzuwerfen. Und ich war dann mit 47 das erste Mal zu meiner Knochendichtemessung. Das ist das eigentlich Wichtigste, was leider die Kassenmedizin nicht mehr zahlt. Ich bin auch nur Kassenpatientin, da habe ich die 60, 70 Euro aus eigener Tasche gezahlt, weil ich mit 47 mal wissen wollte, Mensch, wie sind denn deine Knochen so? Ja, da war noch alles super. Ja, da war alles noch tippitoppi, alle Werte im grünen Bereich. Bei einer Knochendichtemessung wird mit einer ganz, ganz niedrigen Strahlung, also man braucht da jetzt keine Angst haben, das hat quasi eine Umgebungsstrahlung, Röntgenstrahlung wie die Raumumgebung, also eine ganz geringe Strahlung wird einfach die Knochendichte gemessen und zwar an zwei Stellen normalerweise an der Lendenwirbelsäule und am Oberschenkelknochen. Das sind auch eben, ich sag mal, die Knochen oder Oberschenkelhalsbruch, glaube ich, kennt jeder bei älteren Frauen, die schneller brechen. So, und das empfehle ich grundsätzlich mal jeder Frau so mal mit Mitte 40 zu machen, um zu gucken, Mensch, wie sieht's denn eigentlich aus? So, und dann bin ich dann 5 Jahre später wieder hingegangen. Da war ich 52, glaube ich, genau, 52 oder 53 und habe gedacht, Mensch, lass doch mal gucken. Hat sich eigentlich nicht viel verändert und zack, hatte ich eine Osteopenie, also eine Vorstufe der Osteoporose in der Lendenwirbelsäule. Da war ich geschockt, weil letztendlich, was würde ich sagen, was hat sich geändert? Ich bin älter geworden, ich habe weniger Östradiol, ich war damals nicht in der Menopause oder Postmenopause, Menopause ist ja die letzte Blutung, sondern eigentlich, da war ich in der Perimenopause und Top-Vitamin D, Zink, alles super, ja, und trotzdem hatte ich eine Osteopenie. Und da war ich schon, muss ich sagen, geschockt. Und ja, da habe ich auch ein bisschen meine Genetik mal geguckt und habe gesehen, ich habe genetisch ein Rezeptorschaden, also das heißt, mein Vitamin-D-Spiegel oder auch ein guter Vitamin-D-Spiegel wirkt bei mir in den Knochen nicht so gut, wie es sein sollte, weil meine Genetik nicht gut ist. Ja, also auch das ist ein Faktor. Das heißt, wir haben ein wirkliches ganzes Konzept an Einflussfaktoren von natürlich Östradiol, normales Altern, Gewicht, Lebensstilfaktoren wie Bewegung und Rauchen und natürlich auch die Genetik. Das heißt, einfach auch mal fragen, haben Mama, Papa oder Großeltern vielleicht mit Osteoporose zu tun gehabt und viele wissen das gar nicht oder die können sich nur erinnern, dass die Oma vielleicht mal einen Oberschenkelhalsbruch hatte. Das wäre jetzt zum Beispiel sowas, ne? Also, es ist ein weites Feld, was alles Einfluss hat, aber wir sprechen auch gleich darüber, was wir tun können. Aber nur um einfach auch mal zu sagen, wir haben leider keine Früherkennung hier in Deutschland. Das ist ein riesiges Thema, wo auch viele Ärzte schon viele, viele Jahre darauf hinweisen, dass es eben keine Früherkennung gibt. Die Kassen übernehmen es nicht und die meisten Frauen würden, glaube ich, gerne die 60, 70 Euro aus eigener Tasche einfach mal auch auf den Tisch legen, wenn sie wüssten, dass es sowas gibt wie eine Früherkennung. Das macht jeder Radiologe oder fast jeder Radiologe, eine sogenannte Knochendichte-Messung oder auch DEXA-Messung. Und da kann man einfach mal hingehen und sagen, ich möchte es einfach mal wissen. Und das empfehle ich wirklich, das ist so sinnvoll. Das ist für mich genauso sinnvoll wie eine Früherkennung von Darmkrebs zum Beispiel mit 50, dass man in dem Alter auch mal sagt, Mensch, die Knochen tragen uns durchs Leben, die Knochen sind essentiell, auch für das Thema Longevity, was ja in jedem Mund ist. Das heißt, wir wollen alle alt und gesund werden, dabei gesund bleiben vielmehr und dazu gehört gesunde Knochen auch dazu.
Ja, ich finde es auch, es ist eigentlich so ein wichtiges Thema, genau, dass die Aufklärung da viel zu gering ist. Und wie du sagst, es würden vielleicht auch super viele auch aus eigener Tasche bezahlen. Der Betrag ist ja auch noch überschaubar, auch wenn es natürlich schön wäre, wenn es übernommen würde. Aber es ist ja wirklich noch, wo man sagen kann, das würde ich mal investieren in meine Gesundheit. Aber da müsste einfach mehr Aufklärung passieren. Und deswegen hoffe ich, dass jetzt viele der Zuhörer, die hier unseren Podcast auch hören, da vielleicht ja denken, oh, das mache ich jetzt mal und cool ist jetzt zu hören. Also ja, du hast es auch super erklärt, was das genau ist, auch bezüglich der Strahlung. Da haben ja auch manche ein bisschen Angst, aber da hast du ja auch gesagt, das ist wirklich nicht schlimm. Und also einfach machen und schauen, weil du gesagt hast, ist ja auch, du hast viel getan für deine Gesundheit, dich bewegt, auf deine Nährstoffe geachtet. Und trotzdem, da sage ich mal, war dein Einfluss einfach, du konntest so viel mehr vielleicht einfach überhaupt nicht tun, weil es ja eine Genetik auch ist. Und deswegen sollte da irgendwie jeder, der in diesem Alter ist, das mal messen lassen und gucken, ja, ob derjenige davon betroffen ist. Also ganz, ganz wichtig und auch super spannend, dass du ihm erzählt hast, dass Frauen häufiger betroffen sind. Ja, einfach natürlich auch, was das mit den Hormonen zusammenhängt, dann auch in den Wechseljahren und so weiter. Da passiert ja im Körper der Frau sowieso so viel. Und es ist ja so viel Umstellung auch für den weiblichen Körper und auch sehr anstrengend für den einen oder anderen. Und dass das dann auch eben noch hinzukommt, ist natürlich auch noch ein Punkt. Und wenn man das aber vielleicht dann auch frühzeitig erkennen kann und dann handeln kann, ist ja auch super, wenn man dann das nicht auch noch als Riesenpunkt vielleicht drauf hat auf der Liste. Und was mich aber jetzt interessieren würde, wenn ich vielleicht jetzt gerade zuhöre und denke, okay, ich würde das jetzt gerne mal machen. Vielleicht auch so, wenn man, sage ich mal, keine Symptome hat oder wie auch immer, aber ich würde es jetzt gerne einfach mal messen lassen, aber vielleicht würde der andere auch gerne oder hat vielleicht auch verschiedene Anzeichen oder denkt, es könnte dazu passen. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen, was denn typisch Anzeichen sind, wo man dann vielleicht ein bisschen hellhöriger werden soll. Du hast auch schon gesagt, es bleibt lange unbemerkt, aber vielleicht gibt es ja doch so die ein oder anderen Sachen, wo man sagen kann, das könnte ein Anzeichen dafür sein.
Ja, das Problem ist, dass der Osteoporose eben eine jahrelange Osteopenie, also das sagt der Name, wenig Knochen, ja, das ist die Vorstufe, vorausgeht. Und das sind letztendlich Messungen, wo die WHO dann irgendwann gesagt hat, okay, ab dem Punkt sprechen wir bei einer DEXA-Messung von Osteoporose und davor ist es die Osteopenie. Aber eine Osteopenie ist schon das Stadium, wo wir gar nichts merken, wo wir wirklich uns gut und gesund fühlen, also wie ich zum Beispiel, ne? Und auch bei einer Osteoporose merken wir auch gar nichts, bis wirklich tatsächlich der Knochen manchmal auch so ganz minimal einbricht. Ja? Wir sprechen da von sogenannten Fragilitätsfrakturen. Und oder auch Ermüdungsbrüche. Also das heißt, ich stoße mich vielleicht am Tisch und habe dann vielleicht schon einen Bruch im Unterarm, den ich vielleicht gar nicht so auch als Bruch merke. Man denkt ja nicht, dass sowas überhaupt zu einem Bruch führt. Und man merkt aber dann vielleicht, dass man dauerhaft Schmerzen hat. Und ja, letztendlich sind die wirklichen osteoporosebedingten sogenannten Fragilitätsfrakturen mit starken Schmerzen verbunden und führen halt eben auch, wie gesagt, zu dann starken Schmerzen, weil zum Beispiel auch Wirbelkörper brechen können, einbrechen können. Dann haben wir diesen typischen Witwenbuckel, der sich bildet. Das ist natürlich auch eine weit fortgeschrittene Osteoporose, die heutzutage auch natürlich erkannt wird. Also in solchen Fällen wird dann auch tatsächlich mal eine DEXA-Messung gemacht. Und Knochenbrüche führen eben zu massiven Schmerzen. Und das Problem, wie gesagt, ist was anderes. Wenn mein Sohn hat sich zum Beispiel letztes Jahr beim Fußball den Unterarm gebrochen, das ist ein Klacks für einen jungen Menschen, ein junger Körper von 8 bis 9 Jahren. Das heilt innerhalb von 6 Wochen, aber eben ein Unterarm bei einem Osteoporosekranken heilt eben nicht mehr. Ja, da ist also wirklich ein ganz großes Problem, dass wir eben, dass die Heilung nicht mehr möglich ist. Die Knochensubstanz ist eben nicht mehr da. Und die Schmerzen sind massiv. Und vielleicht noch mal ein Wort zur DEXA-Messung, weil das ist das, was wirklich die meisten so abschreckt. Und ich habe auch letztens wieder gehört, sagt eine Patientin zu mir, naja, mein Hausarzt hat gesagt, wollen Sie wirklich eine Röntgenmessung deswegen machen? Also es ist tatsächlich auch eine Röntgenmessung, aber um mal hier Zahlen zu nennen, eine DEXA-Messung arbeitet im Bereich von ungefähr 5 Mikrosievert. Das ist die Einheit, ja, also die Strahleneinheit. Eine Messung des Brustkorbes, zum Beispiel Verdacht auf Lungenentzündung, ja, sind 100 Mikrosievert, also 100, also 20 bis 5, 20 mal so viel letztendlich, ja. Also ein Flug nach Teneriffa ungefähr sind auch im Bereich von 60 bis 100 Mikrosievert. Also die DEXA-Messung ist wirklich ganz, ganz niedrig von der Strahlung und entspricht letztendlich der natürlichen Umweltstrahlung, die wir alle hier im Raum haben, bei dir, bei mir, bei den Zuhörern. Also das sollte kein Grund sein, da herrscht ganz, ganz viel falsche Aufklärung, sage ich jetzt einfach mal, von dem, was wirklich an Strahlung für die Patienten dann da ist. Und man macht sie auch wirklich nur alle paar Jahre. Also ich sage dann im Abstand von 5 Jahren zum Beispiel. Ne? Also das dazu. Aber Schmerzen, osteoporosebedingte Schmerzen treten dann auf, wenn wirklich Knochen schon kaputt gegangen ist, Wirbelkörper einbrechen, Mini-Frakturen da sind und natürlich auch kann das zu diesen klassischen Verformungen führen wie Witwenbuckel.
Ja, das sind ja auf jeden Fall schon, sage ich mal, Anzeichen, die man vielleicht, wenn man jetzt zu Hause ist und so ein bisschen überlegt, ob man selber davon betroffen sein könnte, ja, einfach mal, dass man mal schauen kann. Aber es ist natürlich auch jetzt nicht so super spezifisch, ne? Also es ist jetzt nicht, dass man sagt, das ist das und dann ist es das auf jeden Fall oder man erkennt es sofort an irgendwas. Also es ist schon, dass es auch natürlich ein bisschen dauert und du hast gesagt, man ist ja auch lange so in dieser Vorstufe drin. Und genau, also es ist bei vielen Krankheiten natürlich so, dass man hat das Symptom und dann ist es die Krankheit. Genau. So ein bisschen. Ne? Es ist ja immer ein bisschen schwierig, aber deswegen, wie du gesagt hast, lieber messen lassen und gucken. Und ja, wenn man einfach sich auch unsicher ist oder auch einfach zur Vorsorge, wie du es auch gemacht hast. Und dann natürlich auch regelmäßig, weil man hat ja bei dir als Beispiel jetzt natürlich gesehen, es war erst alles super. Und dann doch nicht mehr. Und so viele Jahre lagen ja gar nicht zwischen. Es waren jetzt nicht 20 Jahre.
Nee, 5 Jahre ungefähr.
Genau, das ist ja nicht so eine lange Zeit eigentlich. Und trotzdem hat sich das dann verändert. Also deswegen glaube ich, ist immer super, wenn man auch so ein Beispiel dann hat wie bei dir, dass man wirklich das einfach machen soll. Und selbst wenn es dann alles gut war, ist ja perfekt. Und dann lieber nochmal messen, ein paar Jahre später, um einfach zu schauen. Also einfach
also
wirklich.
Genau. Also ein guter Zeitpunkt ist, glaube ich, wenn man merkt, man ist in den Wechseljahren. Also die Periode ist nicht mehr regelmäßig da, ne? Also wirklich so späte Wechseljahre meine ich damit. Ja. Es geht dem Ende zu und das ist ja meistens mit 45. Also bei mir, meine Zahlen sind nicht so ganz repräsentativ. Ich habe mit 45 noch ein Kind bekommen. Das heißt, ich hatte sehr, sehr hohe Östradiolspiegel durch die Schwangerschaft mit 45. Hat mein Knochen gut getan. Aber auch der Effekt war nicht lange, ne? Mit 47 war noch alles gut, aber jetzt, wie gesagt, bin ich 10 Jahre älter, bin ich auch nicht mehr top im Knochenstoffwechsel. Ich muss jetzt dieses Jahr nochmal zur Kontrolle gehen, aber habe auch einiges umgestellt. Aber das will ich damit sagen. Also wenn man merkt, das Östradiol fällt weg, und das ist ja typisch für die späten Wechseljahre. Am Anfang hat man ja noch diese starken Schwankungen, aber dann merkt man, Mensch, die Periode kommt nur noch alle 2 Monate und nur noch ganz schwach. Das ist Hinweis, Östradiol ist fast nicht mehr da und da leidet der Knochen. Das ist für jede Frau dann so, für viele mit Mitte 40, andere sogar mit Anfang 40, der Zeitpunkt, einfach mal eine DEXA-Messung machen zu lassen.
Ja, auf jeden Fall ist ja ein guter Zeitpunkt, dann kann man sich so ein bisschen orientieren und weil das ja natürlich auch schwankt, genau, wie du sagst, jeder ist ja auch in einem anderen Alter da in den Wechseljahren. Ja. Von daher genau, ist es natürlich auch wieder individuell. Und vielleicht, um da direkt auch anzuknüpfen, was wäre denn Maßnahmen, die man ergreifen kann, wenn man ja schon betroffen ist oder auch in der Vorstufe ist, wenn man es jetzt weiß? Zum einen, also auch in Bezug auf Mikronährstoffe und so weiter. Also vielleicht kannst du da einfach mal so ein paar Tipps mitgeben, wie eine Therapie aussehen könnte. Oder auch vielleicht, was einfach so vorbeugend einfach wichtig ist. Genau, so ein bisschen zusammenfassend.
Genau, also letztendlich sage ich einfach mal, Knochenprävention beginnt ab 30, nämlich dann, wenn wir wirklich, da beginnt so vieles an Prävention, wenn wir wirklich merken oder wissen von der Forschung her, der Knochen baut sich langsam ab. Und dem wollen wir natürlich, wenn wir wissen, wir haben eine ungefähre Lebenserwartung von Pi mal Daumen 80, möglichst lange Einhalt gebieten. Das heißt, wir möchten den Knochen bestmöglich unterstützen. Und da ist immer das A und O, das ist die Basis von allem. Das ist egal, ob wir jetzt einen Knochen oder ein anderes Gewebe, ein anderes Organ unterstützen wollen, dass wir wissen, der Knochen kann nur dann wirklich sich ständig auf- und abbauen, wenn alle Mikronährstoffe da sind. Ja, das ist logisch. Ja, genau wie die Schilddrüse nur dann arbeiten kann, wenn Jod und Selen und Tyrosin da sind, kann der Knochen nur dann arbeiten, wenn eben alles das zur Verfügung steht, was dem Knochenerhalt dient. Und da fängt es ja schon an, dass die meisten eben da nicht genau wissen, was braucht der Knochen. Dass er überhaupt Dinge braucht, ist schon für viele, glaube ich, neu vielleicht jetzt zu hören. Aber woher soll man das auch wissen? Sowas wird ja leider in der Schule nicht gelernt, gelehrt vielmehr. Und ich kann auch dazu sagen, im Medizinstudium erfährt man da auch nicht viel zu. Von daher ist den Ärzten da auch nicht unbedingt ein Vorwurf zu machen. Aber um das einfach mal zu sagen, der Knochen besteht primär aus Kalzium. Kalzium bekommen wir natürlich einerseits über grünes Gemüse. Viele denken, naja, da muss ich ganz viel Milch zu mir nehmen. Milchprodukte, ja, haben auch Kalzium. Aber das ist nicht die primäre Quelle oder muss nicht unbedingt die primäre Quelle sein, wenn man daran denkt, dass zum Beispiel ganz Asien mit Ausnahme von Indien eben keine Milchprodukte verzehrt in der traditionellen Ernährung und auch die haben Osteoporose, aber nicht mehr als wir. Also grünes Gemüse ist zum Beispiel ein ganz toller Kalziumlieferant und das Kalzium überhaupt in die Knochen kommt, dafür reicht eben nicht nur Kalzium zu sich zu nehmen, sei es durch Supplemente oder eben durch Nahrung, sondern dafür brauchen wir Vitamin D und K2. Und das ist eben auch, da mangelt es jetzt gerade im Winter. Also Patienten, die jetzt in meine Praxis kommen, die nicht vorher schon was eingenommen haben und schon lange mit dem Thema vertraut sind, haben in der Regel nicht mehr messbare Vitamin-D-Spiegel. Das ist leider so, auch nach vielen Jahren Aufklärung durch Professor Spitz beispielsweise, sind wir hier in Deutschland immer noch in einem Entwicklungsland, was die Vitamin-D3-Versorgung speziell im Winter anbelangt. Und ohne Vitamin-D kann der Körper das Kalzium aus dem Darm gar nicht aufnehmen. Und was im nicht aus dem Darm aufgenommen wird, geht in die Toilette und eben nicht in den Knochen, logisch. Ja, also Vitamin D ist ganz wichtig und das kriegen wir eben jetzt nicht durch die Sonne und auch sonst eigentlich nicht ausreichend durch die Sonne, sondern wir können auch aufhören, darüber zu reden, dass man über die Nahrung kriegen könnte. Das ist aber eigentlich mit einer normalen Ernährung nicht möglich, also nur durch Supplemente. Dasselbe gilt auch für das Vitamin K2, ein Vitamin aus der Vitamin K-Familie. Vitamin K1 kennen viele aus dem Thema Blutgerinnung. Das ist aber hier nicht gemeint, sondern das K2 speziell ist, sage ich immer, der Lenker des Kalziums in die Knochen, dass das Kalzium eben in die Knochen hineingelangt. Und es aktiviert auch die sogenannten knochenaufbauenden Proteine, zum Beispiel das Osteokalzin wäre hier zu nennen. Und auch das Kalzium eben nicht in die Gefäße geht, sondern eben in die Knochen. Dafür brauchen wir das Vitamin K2 und das bekommen wir auch nicht ausreichend durch unsere Ernährung. Fermentierte Lebensmittel gehören bei den meisten nicht mehr standardmäßig auf den Tisch. Und ich messe häufig bei den Patienten nicht das K2 direkt, sondern das uncarboxylierte Osteokalzin. Das ist der Marker, schwieriges Wort, ich weiß. Was darüber sagt, ob die knochenaufbauenden Proteine dieses Osteokalzin uncarboxyliert, dafür ist nämlich das K2 zuständig, überhaupt da ist. Und das zeigt mir einen K2-Mangel an. Und das ist unfassbar, wie viele Patienten einen K2-Mangel haben. Auch für den Kalziumstoffwechsel, wir sehen, es geht alles um den Kalziumstoffwechsel, aber Kalzium allein reicht nicht, da brauchen wir auch das Magnesium. Das spielt eine entscheidende Rolle beim Vitamin D und Kalziumstoffwechsel. Dann brauchen wir Phosphor. Das bekommen wir über Fleisch oder Nüsse. Wir brauchen Zink für die Knochenneubildung. Ganz, ganz wichtig. Zinkmangel, ich glaube, das ist auch vielen ein Begriff. Zink ist eben nicht nur wichtig fürs Immunsystem, sondern auch für die Knochen. Mangan ist so wichtig. Also alle Menschen mit KPU, HPU haben in der Regel einen kombinierten Zink- und Manganmangel und sind dann häufig auch früher von Osteoporose betroffen, auch wenn sie vielleicht noch nicht in der Menopause sind. Ja? Wir brauchen Kupfer für die Kollagensynthese. Also wir haben ja einerseits die organischen Substanzen und die anorganischen Substanzen und wir haben eben vor allen Dingen im Knochen das Kollagen Typ 1, was eben eine kollagene Verbindung ist. Und Kollagen ist so wichtig, dass wir auch den Knochen erhalten, neben dem Kalzium und dem Phosphat und den anderen Dingen. Und das heißt, wir brauchen also wir können jetzt 3 Stunden über die Mikronährstoffe sprechen, nur um einfach jetzt mal so einen Einblick in die wichtigsten Mikronährstoffe zu geben. Kollagen wiederum wird ja aufgebaut aus speziellen Aminosäuren, vor allen Dingen auch aus Prolin, Lysin und Glycin. Die müssen wir alle haben. Und damit Kollagen aufgebaut wird, brauchen wir ein normales Vitamin C. Also es ist ein ganzes Orchester an wichtigen Substanzen, die der Knochen braucht, unabhängig vom Östradiol, vom Östrogen, um überhaupt gesund zu bleiben. Und das zum einen, also Ernährung bzw. Supplementation durch Mikronährstoffe, die wir eben nicht bekommen, ist immer für mich die Basis. Und das kann man checken durch eine Laboruntersuchung beispielsweise. Dann braucht der Knochen eben aber nochmal mehr. Wir brauchen Bewegung. Der Knochen wird letztendlich gestärkt durch Bewegung. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten oder auch, was die Studienlage sagt, dass natürlich Bewegung deswegen den Knochen stärkt, weil der Knochen auf positive Belastung reagiert. Der hat dann das Signal, ich werde gebraucht und der baut Substanz auf. Also diese Reize durch Bewegung sind für den Erhalt des Knochens und auch für die Stärkung des Knochens bei einer Osteopenie zum Beispiel enorm wichtig. Das heißt, welche Bewegung wäre das? Ist es das Schwimmen? Ist es das Fahrradfahren? Leider nein. Das ist wunderbar fürs Herz, ja, also ganz klar, bitte fahrt weiter Fahrrad und geht schwimmen, aber es hat keinen Reiz für die Knochen. Das heißt, wir brauchen, wenn wir die Knochen stärken wollen, tatsächlich Krafttraining, was die meisten Frauen ja nicht so gerne machen, aber das ist eigentlich das Wichtigste, also wirklich Übungen mit Eigengewicht, mit dem Theraband, mit Gewichten, mindestens 3-mal die Woche, sagen Studien, dann haben wir den Reiz direkt auf die Knochen. Ja? Und das ist wirklich das aller Wichtigste und das Effektivste. Also alles andere gerne weitermachen, auch wie gesagt, schwimmen, Fahrradfahren, wandern, tanzen, alles wunderbar. Aber wirklich das Krafttraining ist das, was den Knochen voranbringt. Also wir haben jetzt Ernährung, Mikronährstoffe, Bewegung Und auch gegebenenfalls eine mögliche bioidentische Hormontherapie, das muss der Arzt jeweils entscheiden. Da gibt es Indikationen und Kontraindikationen. Das ist aber sicherlich das, was man ärztlich abklären müsste. Aber die Basistherapie für gesunde Knochen kann jeder zu Hause machen. Da braucht man keinen Arzt. Und da brauchen wir letztendlich ein individuelles Konzept, was für jede Frau und für jeden Mann letztendlich ähnlich ist, also Krafttraining, sehr gute Ernährung. Und was man auch sagen muss, zu einer Ernährung gehört auch immer ein gesunder Darm. Was nützt die beste Ernährung, wenn der Darm es nicht aufnimmt? Und ich glaube, das versteht sich von selbst. Was wir auch wissen, ist, dass auch Stressmanagement und Schlaf sich positiv, also guter Schlaf, auf die Knochengesundheit auswirken, weil im Schlaf eben Knochengewebe erneuert wird. Ja, also wir haben in der Nacht, eben vor allem in den Tiefschlafphasen, sogenannte Wachstumshormone, die den Knochenaufbau fördern. Und deswegen sage ich immer, also spätestens ab 40 müssen wir eine sogenannte Schlafhygiene beachten. Das heißt 7 bis 8 Stunden Schlaf, das heißt auch wirklich Schlaf, nicht 7 bis 8 Stunden im Bett liegen. Das kann man trainieren. Das ist auch ein wesentlicher Punkt, was wir in der Praxis machen, mit den Patienten eine Schlafhygiene wieder einführen und dazu kommen, das kann man ja auch mit bestimmten Dingen wie Ura-Ringen beispielsweise, Garmin-Uhren etc. auch überprüfen, dass man wirklich auf seine 1,5 Stunden Tiefschlaf und 2 Stunden REM-Schlafphasen kommt, damit wir eben diese Prozesse durch Schlaf eben auch noch unterstützen können.
Ja, das war auf jeden Fall ein super Input schon mal von dir. Du hast jetzt auch ganz ausführlich erklärt, was alles wichtig ist. Und es ist eben so ein Zusammenspiel, wie du auch gesagt hast, ne? Es sind zum einen einfach die Nährstoffe, die Bewegung, Ernährung. Und es ist also so viel, was da zusammenspielt natürlich. Und es ist nicht eine Sache. Und dann ist alles gut, sondern es ist auch etwas, was man natürlich sein Leben lang machen sollte. Natürlich auch Bewegung, ne? Das ist, wie du gesagt hast, Frauen machen nicht so gerne Krafttraining, ja. Aber vielleicht findet man ja auch irgendwas, was einem Spaß macht. Also es gibt ja auch viele verschiedene Arten von Krafttraining. Und man muss ja nicht jetzt, sage ich mal, man geht ins Fitnessstudio Richtig. Und stemmt jetzt die ganz schweren Gewichte, sage ich mal, wie Bodybuilder zum Beispiel oder so. Das gibt ja so viele verschiedene Arten. Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen mit beschäftigt, dann findet man auch das, was einem Spaß macht. Und wenn man auch weiß, wofür man es macht, dann glaube ich, dann macht man das ja auch gerne, wenn man weiß, ich tue meinem Körper da was Gutes. Genau, also von daher, ja. Und auch die Nährstoffe, die du aufgezählt hast, war jetzt sehr viel auch. Und du hast ja gesagt, man könnte jetzt stundenlang darüber noch sprechen. Aber es ist, glaube ich, ein guter Überblick. Und wichtig ist es vielleicht da auch irgendwie mit seinem Heilpraktiker vielleicht auch einfach zu sprechen und auch zu schauen, mal zu messen, was fehlt denn oder da individuell einfach zu gucken, weil auch Nährstoffe sind natürlich individuell. Mhm. Und ja, von daher, was du auch am Anfang zum Beispiel erwähnt hattest mit dem Vitamin D, dass du natürlich immer Vitamin D supplementiert hast, aber bei dir eben da was vorlag, dass es der Körper einfach gar nicht so gut aufnehmen konnte, ist ja auch dann wieder so was Individuelles. Und man denkt vielleicht, man nimmt ja genug ein, aber vielleicht liegt dann auch wegen was anderes vor. Also deswegen sich ruhig auch Hilfe suchen und testen und schauen, was da individuell zu einem passt. Genau. Und ruhig auch natürlich jetzt schon anfangen, auch wenn man jetzt jung ist, jetzt schon damit anfangen, damit es vielleicht gar nicht so weit kommt und man gut vorbereitet ist. Also einfach vorbeugen so ein bisschen, das ist auf jeden Fall auch immer schon sehr, sehr gut. Genau, und du hast natürlich jetzt sehr, sehr viel erwähnt, aber wenn wir vielleicht jetzt einmal auf bei den Mikronährstoffen, wenn du dich auf 3 Sachen festlegen würdest, wo du sagen würdest, das würdest du jedem Zuhörer empfehlen zu nehmen, was wären so deine Top 3?
Oh, gut, also die Top 3, die wir durchgehend brauchen für den Knochenstoffwechsel, die wir eben nicht über die Ernährung bekommen, ja, das muss man ja sagen. Also wir kriegen ja tatsächlich Kalzium, kriegen viele ausreichend. Ja, das kann man auch messen. Es gibt Leute, die kriegen nicht ausreichend Kalzium, aber jetzt mal als wichtigsten Baustein. Aber wie gesagt, was nützt das Kalzium, wenn Vitamin D nicht da ist? Deswegen Vitamin D kriegen wir nicht über die Ernährung. Das auch im Sommer nicht. Und das will ich auch jetzt nochmal sagen. Also zum Beispiel eine Haut um die 50 oder einige sagen schon ab Mitte 40, schafft es auch im Sommer nicht mehr, auch wenn wir ohne Sonnenschutz in die Sonne gehen, aus den UVB-Strahlen ausreichend Vitamin D aufzunehmen. Weil viele sagen, na, jetzt gehe ich doch in die Sonne im Sommer und da brauche ich kein Vitamin D, das spare ich mir wieder und dann nehme ich das wieder ab Oktober. Kann funktionieren bei jungen Menschen, ja, mit 30 kann das noch funktionieren. Vorausgesetzt, man geht dann ausreichend täglich in die Sonne und benutzt keinen Sonnenschutzfaktor über Lichtschutzfaktor 8, was viele dann auch aus Angst vor Falten dann doch tun. Oder Pigmentstörung oder Angst vor Hautkrebs etc. Aber das ist maßlos, ich sag mal, überschätzt, was wir meinen, was wir über Sonne im Sommer an Vitamin D tanken. Ich fasse gar nichts. Ich habe jetzt auch Patienten letzte Woche in der Praxis gehabt, die kamen aus Thailand zurück, jetzt im Januar. Dunkelbraun, wirklich. Und dann sagt, ah, Vitamin D brauchen wir nicht testen. Wir waren jetzt 3 Wochen in Thailand. Ich habe gesagt, lassen Sie mal testen. Ja, der Wert war bei 30. Also ganz unten, Nanogramm. Das ist ganz unterste Abteilung. Warum? Die Bräune kommt vom UVA, nicht vom UVB. Die haben sich immer schön auch eingecremt, ne? Wollen ja auch nur sonst die Haut schützen. Aber das will ich damit sagen. Also kurz gesagt, Vitamin D ist Nummer 1. Es ist die Nummer 1 und man muss wirklich sich in den Mund fusselig reden. Gerade im Winter, die Leute denken mal so, ach, ich nehme das mal, das ist ja jetzt, ne? Und wenn da auch jetzt wieder von öffentlich-rechtlichen Sendern und Stiftung Warentest plötzlich so Anti-Vitamin-D-Kampagnen laufen, kann ich nur den Kopf schütteln. Wenn man misst, und das tue ich in der Praxis seit über 20 Jahren, weiß man eigentlich, dass da draußen ein Vitamin-D-Mangel als Pandemie vorherrscht. Und das betrifft die Knochen. So, also Vitamin D haben wir, glaube ich, das nochmal ganz klar gesagt. Nummer 2, was wir sicherlich zu genauso großem Anzahl eben nicht bekommen, und das hatte ich eben eingangs gar nicht erwähnt, sind die Omega-3-Fettsäuren. Die spielen eine ganz, ganz entscheidende Rolle auch beim Knochenstoffwechsel. Kriegen wir auch nicht über die Ernährung, es sei denn, wir leben japanisch. Dann kann man das durchaus über die Ernährung bekommen mit täglich fettem Seefisch in rauen Mengen. Dann ist das machbar. Also Lachs, Makrele, Hering. Ansonsten kriegen wir es einfach nicht. Und auch das kann man ja messen. Das sind ja alles keine Mythen, die man hier immer wieder erzählt, sondern man kann es messen und man sieht die Defizite, genau wie beim Vitamin D. Das geht Hand in Hand. Vitamin D und genau die Omega-3 wirken eben ganz klar knochenstärkend. Omega-3, da gibt es ganz viele tolle Studien zu, können die Aktivität der Osteoklasten hemmen. Da ist besonders eben das EPA und das DHA sehr wirksam, also das, ich sag mal, maritime Omega-3, das, was wir eben nicht in Leinöl oder in Walnüssen finden. Das ist auch schwierig für den Körper nochmal umzuwandeln. Also wir brauchen da tatsächlich die EPA und DHA-Fettsäuren. Und das ist, wie gesagt, bei Osteoporose und Osteoporose-Prophylaxe empfehle ich schon, ungefähr 2000 Milligramm am Tag einzunehmen zu einer Mahlzeit. Natürlich auch immer kontrolliert, ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, man kann ja die Omega-3-Fettsäuren anhand des Omega-3-Indexes messen und dann einfach gucken, wo man steht. Es gibt Menschen, die brauchen weniger, es gibt Menschen, die brauchen tatsächlich deutlich mehr. Aber die Omega-3-Fettsäuren eben auch etwas, was die Ernährung, unsere westliche Ernährung eben nicht hergibt, neben Vitamin D. Und der dritte Nährstoff, den wir sicherlich auch alle brauchen, ist Magnesium, und Magnesiummangel ist genauso weit verbreitet wie, ich sage jetzt einfach mal, auch Vitamin D. Magnesium ist ein Spurenelement oder ein Mineralstoff eher, der ein Schlüsselstoff für Knochen, aber auch für Muskeln, für Nervensystem darstellt, und ungefähr 60% unseres gesamten Magnesiums steckt nun mal in den Knochen und es stabilisiert die Knochenstruktur. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, soll ich das Zink auch auf Platz 3 setzen? Ich glaube, wenn man mich jetzt fragt, würde ich sagen, das Magnesium noch eher. Und Magnesium ist eben nicht nur in den Knochen so wichtig, sondern natürlich auch im Nervensystem. Und da ist es einfach so, dass viele, viele Menschen eben zu wenig Magnesium aufnehmen durch die Ernährung. Magnesium ist im grünen Blattgemüse vor allen Dingen drin, im Chlorophyll. Und das kriegen einfach viele Menschen viel zu wenig. Und man muss nicht warten, bis man Muskelkrämpfe kriegt. Dann heißt es immer so, naja, wenn ich keine Muskelkrämpfe habe, dann habe ich keinen Magnesiummangel. Das ist Quatsch. Ja, also ich habe selber mal einen Magnesiummangel gehabt, der war grottig, ganz, ganz schlimm. Und da habe ich eine bestimmte Ernährungsform mal durchgezogen und ich hatte kein einziges Mal Muskelkrampf. Hatte ich noch nie, auch nicht beim Sport. Also davon muss man sich einfach mal freimachen. Magnesium einfach auch mal testen. Im Vollblut testet man das und dann weiß man es. Also für mich die Nummer drei, die drei wichtigsten sind Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren, ganz spezifisch EPA und DHA und Magnesium.
Ja, super. Vielen Dank für deine Top 3 auf jeden Fall. Es ist immer schwierig natürlich, sich zu entscheiden, weil es natürlich auch ein Zusammenspiel ist. Aber ich finde es immer ganz spannend, was dann so am Ende doch vielleicht dann so unter den Top 3 sind, weil manche wollen vielleicht auch mit irgendwas starten und dann kann man sich vielleicht daran so ein bisschen orientieren, wenn man jetzt auch zum Beispiel sagt, Vitamin D kann man ja auch so einfach einnehmen, sage ich mal, ne? Dass die, wie du sagst, eigentlich hat jeder einen Mangel und ja, wenn ich vielleicht einfach starten will, kann ich das dann auf jeden Fall gut machen. Genau, also vielen Dank für deine Top 3 und auch für deine anderen, für dein anderes Wissen, was du uns heute wieder mitgegeben hast. Ich fand es super, super spannend. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben super über das Thema Osteoporose aufgeklärt und warum auch eben die Frau einfach sehr, sehr doll davon betroffen ist und warum sie darauf achten sollte auch, da einfach viel zu tun. Ja, natürlich können auch Männer einiges tun, aber ich sag mal, vor allem haben wir die Frau ja ein bisschen heute in den Fokus genommen und es gibt da ja viel, was man auch präventiv machen kann und ja, wenn man, glaube ich, auf deine Tipps ein bisschen hört, dann kann man da, ist man schon ganz gut ausgestattet und ja, deswegen sage ich jetzt einfach mal vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen, was du heute mit uns geteilt hast.
Ja, ich danke dir und ich hoffe, dass ich da einiges an ja, neue Ideen und Input bringen konnte, dass vielen Frauen in Zukunft die Diagnose Osteoporose erspart bleibt und natürlich auch Männern.
Ja, absolut. Ja, genau. Das hoffe ich natürlich auch. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Körer.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Ich hoffe, diese 58. Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest viele neue Dinge für dich mitnehmen. Ich freue mich auf dein Feedback und deine Gedanken zu dieser heutigen Folge und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Deine Leonie.